Soll ich eigentlich anfangen oder du?
Ja, fang du mal gerne an. Du fängst an heute.
Ja, jetzt habe ich ja quasi jetzt schon mit diesem Satz gemacht. Auf jedem Schiff, was schwimmt und schwabbelt, gibt's irgendeinen, der dämlich sabbelt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Awesome and Average mit Moritz, a.k.a. Daniel Laminati.
Hallo.
Tellmann, a.k.a. QVC Tellmann, a.k.a. bekannt aus Telenovelas wie Unter euch.
Schlechte Zeiten, noch schlechtere Zeiten und nichts, was zählt. Nichts, was zählt.
7 Tage, 9 Köpfe.
Also, 7 Tage. Geil. Ach, herrlich. Ey. Was gibt's da noch für ein Short? Ist doch egal. Berlin 8.326.765. Naja, es gibt auf jeden Fall genug Soaps, über die wir uns jetzt unterhalten können. Kamil, ja. Herzlich willkommen.
Hi.
Die QVC-Stimme muss einmal sein. ja, schön, dass wir uns hier treffen. Ja, ich übernehme einfach direkt ganz schnell, weil ich muss einen Fakt direkt verraten, denn diese erste Folge findet ja überwindend eine extrem große Distanz statt. Heißt, Kamil, du bist nicht da, wo ich bin, in Germany, sondern du bist in...
Ja, ich bin, das kannst du mal schön erraten, ich bin an einer Küste... Und jetzt muss ich mal über
Nordseeküste an der Nord. Nee, das wäre zu lame.
Genau, das wäre zu lame. Aber ich habe mir hier so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben,
das wär zu
damit
einfach.
Du quasi erraten kannst, an welcher
Stich
an welcher Stich. Ah, vielleicht ist das auch schon. Du errätst es bald.
Das
Stich,
ist
mal, pass auf.
Ich habe Stich Biene Wespe. Hummel.
Du bist ein Wichser.
Nee,
du bist ein dummer Wichser. Ja, Costa Maya, genau, Costa Maya. So,
Costa Maya ist mehr Reiner.
Weißt du, was mein nächster Tipp gewesen wäre? Der hätte dich einfach verunsichert. Mein nächstes Wort wäre Ishiro Nagai. Da wärst du nie drauf gekommen.
Ah, dann wäre ich so, da hätte ich sofort gesagt, hier immer meine Straße in Düsseldorf, japanisches Viertel. Sushi-Laden.
Das ist nämlich ein lustiger Fun-Fact, auch übrigens Pleonasmus Level 3000, lustiger Fun-Fact. Nein, Ishiro Nagai ist die Figur Flip bei Biene Maya.
Ach du Scheiße.
Und ich wusste gar nicht,
ist das japanisch?
Dass Biene Maya, ja, Biene Maya ist eine deutsch-japanische Zeichentrickserie, die dann irgendwann aus der Erde gebrochen wurde. Und die wird tatsächlich teilweise als Anime gesehen.
Krass.
Das ist der Punkt.
Wahnsinn. Aber da fällt mir noch, bevor ich ihn vergesse, der schlechteste Witz, den ich überhaupt kenne, aber über den ich immer wieder lache, ne? Passt jetzt auch zum Thema. Hast du eigentlich Angst vor Asiaten? Ja, panisch. Tatsächlich. Okay, nee, also mit diesem...
Ich bin ja, wo wir bei dem Thema sind. Wie war das? Griechischer Abstammung? Genau, ich bin griechischer Abstammung väterlicherseits.
Nein.
Typ, ja, egal, ich bin in Mexiko. Also du hast recht, Costa Maya. Wir waren gestern auf Cozumel, heute Costa Maya.
Heute Korsika.
Heute Korsika, genau. Morgen Düsseldorf, der Rhein ruft. Und wie du schon gemerkt hast, ich habe hier einen lustigen Seemannsspruch angewandt, um diese Serie
babbelt,
zu beginnen, beziehungsweise unsere Allah, erste Folge. Von diesen Seemannssprüchen gibt es noch Dutzende, was übrigens eine sehr lustige Einheit ist. Ein Dutzend,
was war das nochmal? 12, ne? Nicht zu verwechseln mit dem guten alten Cent. Mehr.
Cent. Keine Ahnung, was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ein Dutzend, 13, 14. Da fällt mir ein, wir hatten mal, als ich in der Schule war, hatte ich einen Kameraden, der hieß... Grüße an dich, Murat 12 hieß der. Der hieß Murat 7 und entsprechend, das ging auch immer durch die Klasse, immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, Murat 8, 9, 10.
Ach du
so
Scheiße.
So macht man das, wenn man 10 ist. 00 Murat.
Bond. bester Mann, ey. Aber ich meine 7, 007 wäre der perfekte Geheimagent gewesen.
Du bist das Murat-Girl. Du bist das Murat-Girl, ja. Ja, egal, also ich bin in Mexiko. Wo bist du denn?
Mexiko. Ja, ich bin in Düsseldorf, also ultra unspannend. Ja, Düsseldorf ist eine schöne Stadt, keine Frage. Aber ich sag mal, heute am 30.01. total langweilig, nichts los gewesen, Regen, kalt. Aber dennoch, ne, awesome average. Es gab auch heute großartige Momente in Düsseldorf. Wenig Stau, richtig geil. Das Gym war leer, auch richtig geil. Das Essen, was ich mir geholt habe, war ultra lecker. Also heute muss ich sagen, waren es die kleinen Dinge, die Düsseldorf haben, lebenswert gemacht. Excellent.
Ah,
schön.
So wie dein Penis.
Warum? Erzähl. Warum gestern Cozumel, mittlerweile kann ich es, ne? Wir haben ja schon 500 Mal darüber gesprochen, Cozumel, und heute Costa Maya.
Und heute Playa Costa Maya.
Playa Was ist Maya. Da los? Wie weit ist das voneinander entfernt und warum ist das so weit voneinander entfernt? Wie hast du es geschafft, diese Entfernung zu überbrücken? Und was ist überhaupt eine Entfernung?
Was ist eine Entfernung? Muss ich mal den Murat fragen, der hat ja ein Händchen für...
Der hat einen Tintenkiller, ne? Der kann das auslöschen.
Erzähl. Der kann das auslöschen. Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, ob man das 2020 so ehrenhaft sagen darf oder... Ich mich mit Ruhm beklecker, wenn ich sage, was ich arbeite, aber...
Kreuzfahrtschiff. Sag mal, Digga, willst du mich eigentlich klimatechnisch jetzt komplett verarschen? Du willst doch nicht sagen, dass du 2020 auf einem Schiff bist mit rauchenden Schloten.
Bah! Auf der MS Thunberg. MS Thunberg.
MS Thunberg, ja. MS Ozonloch, ne?
Ja, genau, MS Trump. Ja, aber
in welchem Deck bist du denn? FCKW oder was?
FCKW. Ja, immer eine Handbreit FCKW unterm Kiel. Ja.
Das war auch ein Thema FCKW, aber kommen wir später zu. Also Schiff, was für ein Schiff? Ja. Galeere, Gavolle.
Cruise Drive Schiff. Ist wirklich, muss man auch sagen, so rein gesprächsmäßig wirklich nicht ehrenhaft, das weiß ich. Ist alles klimamäßig jetzt im Umbruch bzw. im Gespräch und diese Riesenbubble, die uns ja ereilt hat, die geht ja auch weiter und das ist auch alles okay. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt die Ausrede suche und sage, ich mache das schon seit 7 Jahren.
Das war schon immer so gemacht.
Aber ich habe da ein paar Punkte zu. Der eine Punkt ist, was ist eigentlich mit den anderen klimaschädlichen Sachen auf der Welt? Nein, ich will das auch nicht vergleichen.
Modellflugzeuge.
Die Schifffahrt muss sich natürlich den ganzen Herausforderungen stellen. Und wenn sich, glaube ich, behaupte ich jetzt auch mal, ein Business dieser Herausforderungen stellt, dann die Kreuzfahrtindustrie. Das sage ich mal. Also wir bauen die nächsten Schiffe. Ich nenne jetzt nicht die Company, für die ich fahre, aber die nächsten Schiffe, die so gebaut werden, die sind auf jeden Fall gasbetrieben und die sind umweltfreundlich her. Das Ganze macht es auch nicht besser, weil du darfst ja nicht vergessen, du bewegst ja auch viele Massen durch die Welt. Ne? Also allein so ein normales stattliches Rind an Schiff, also Kreuzfahrtschiff, hat ja schon 4.000 Leute, 4.500, manchmal auch 6.000. Und alleine diese Massen zu bewegen, ist schon hart, wenn du siehst, wie die so durch die ganze Welt gehen. Und das Lustigste daran ist eigentlich, wenn du die Werbung liest, der ganzen Destination, und die dann auch noch damit werben, dass du in unberührte Gegenden kommst. Und so nur denkst, ja, Alter, ey.
Pervers, ne?
Lass mich.
Gib dein Öl noch woanders hin.
Deshalb, also um das mal runter.
Hinterlass doch noch eine leckere Ölspur.
Ja, Öl. Um das mal runterzubrechen, ich bin ganz ehrlich, als Gast würde ich es nicht machen. Das Thema Urlaub stelle ich mir anders vor, aber ich arbeite auf einem Kreuzfahrtschiff und das tue ich im Hospital und im Idealfall können wir die ganzen Patienten retten, Seekranke heilen und die Crew versorgen, sodass auch der Rest der Crew hier noch arbeiten kann. Ja, Kreuzfahrtschiff.
Boah, denkt man ja gar nicht dran, ne? Wenn man denkt, Kreuzfahrt, da ist ja, also da kommen bei mir so die klassischen Bilder, ne? So Katalogbild, ne? Traumstrand, Riesenkreuzer, völlig umweltneutral, glückliche Crew, ne? Florian Silbereisen auf der Brücke, meine Assoziation, dazu eine unfassbare Anzahl an glücklichen Gästen und dass da irgendwie medizinisch was abgeht, völlig logisch, aber paradoxerweise nie in den Imaginationen, glaube ich, derjenigen, die es buchen und auch derjenigen, die über Kreuzfahrt sprechen. Aber spannendes Ding, ne? Ist ja so ein Mysterium, glaube ich, da an Bord auch. So in der Tiefe drin, das Hospital, ich glaube, das ist auch ganz weird, oder? Wenn man da in so ein
Hospital, ja,
ein schönes Krankenhaus.
Yeah, it's so weird, you know. It's like how we do it in L.A. Come on, yeah. Ja, es ist wirklich so. Man darf auch nicht vergessen, wenn du so ein Gast bist, sagen wir mal, ein Standardgast ist zwischen 60 und 130 Jahren, der geht in
Klassik geht ins 130-Jährigen.
Geht ins Reisebüro und das Letzte, was dir der Typ dort im Reisebüro sagen würde, wäre, dass du nochmal einen Gesundheitscheck machen sollst. Ne? Genau, oder wie sieht es eigentlich mit ihrem Herz aus oder wie sieht es damit aus? Die wollen das nicht. Das ist eine Kreuzfahrtindustrie, die wollen das nicht. Ganz im Gegenteil, es wird eher damit geworben, dass die Hospitäler bei den großen Schiffen immer besser und immer funktionstüchtiger werden. Ich weiß aber, was du meinst, so mit dem ganzen Urlaubsfeeling und so. Das darf man den Leuten halt auch nicht großartig nehmen, aber es sind hier wirklich, wirklich schlimm kranke Menschen drauf. Ja, das absolut, heißt, die nehmen sich das ja auch schon selber. Das ist ja nicht nur für uns eine wirklich bedeutende Arbeit hier, wenn du intubieren musst oder wenn du ausschiffen musst, wenn Patienten sterben, sondern dein ganzer eigener Urlaub ist im Arsch, beziehungsweise deine Angehörigen können sich dann irgendwie, wenn sie in Bad Salzuflen sitzen, können dann nachts um zwei rausgeweckt werden.
Die schöne Stadt, ne? Wunderbar.
Und hören sich dann an, dass
das Bekannte Opa übrigens,
gerade, ne, im Krankenhaus ist. Da hast du Bekannte, echt? Ah ja. Ja, sag mal, genau. Kannst du deinem Bekannten kurz sagen, dass der Opa Heinrich gerade hier hinkommt?
Der ist in Bad Salzuflen, wissen die schon, sind schon auf dem Weg zu dir mit dem Hubschrauber.
Haben,
ne,
sie schon bei,
Klassiker,
bei MySpace?
Ja, die sind schon unterwegs, ganz genau, richtig. Genau, bei MySpace, LinkedIn, Kontaktanfrage vom Bordarzt.
Da hat er nochmal eine ICQ abgeschickt.
Ja, der ist online, der ist dauer-online seitdem, der kann nicht mehr offline gehen. Sein ICD-Device hat sich mit Boah, wie bitter. Aber ich wollte kurz anknüpfen, und zwar Thema Hospital. Genau, und zwar, man muss sich ja auch vorstellen, also jetzt mal aus medizinischer Sicht, ne, ich meine, wir sind ja beide medizinisch bewandert, so ein Schiff ist ja auch, ich sag mal, bei aller Entspannung, die da suggeriert wird, ist halt ja auch purer Stress, ne? Also ich meine, für jeden, der aus einer normalen Umgebung kommt, jetzt Stichwort alter Mensch, gewohnte Umgebung, ne, ich mache nochmal eine Kreuzfahrt, das ist ja Stress, also durch, ich sag mal, Organisation, wo wohne ich, Wege, Termine, irgendwie Freizeitstress vielleicht auch, das ist auch ein Faktor, oder? Also, dass die Leute einfach so einen Stress-Overload, so Freizeitstress, ne? Also Positivstress, der irgendwann in Negativstress umschlägt, so gefühlt, ne?
Ja, ganz kurz, du bist Arzt, dass die Listener wissen, und ich bin im Intensivpflegebereich, so ist es hier auch, also du arbeitest jetzt nicht auf dem Kreuzfahrtschiff,
also das Gleiche, aber wir sind das Gleiche.
Wir sind, danke.
Ja, sicher.
Aber wir sind, wenn ich an Land bin, aktuell auf einer Station, dazu kommen wir, glaube ich, ein andermal. Jedenfalls, du übst den Arzt aus und ich übe den Intensivpfleger aus. So ist es hier auf dem Schiff
auch. Ich übe noch Arzt.
Genau, das ist my passion hier. Da, genau. I just get educated by you.
I'm doing it for life. It's not a job. It's a passion.
But, you know? But listen, it's better. It's better. Yeah. It's better because it's my profession, okay? It's like, hey, we do it in LA.
I live for it.
Ne? Ah, come on. Ja, jedenfalls, das machen wir, wenn wir an Land sind. Also wir sind auf Intensivstation. Wenn wir jetzt hier sind, nur mal ganz kleiner Abriss. Wir sind drei von mir, also drei in dem Sinne Nurses und zwei Ärzte. Und es ist...
drei von dir, drei Klon.
Drei Glatzköpfe sind wir. Drei
Klon-Meals.
Drei fette Glatzköpfe.
Klon-Meal Albrecht.
Und es ist im Grunde
Rockerpfleger.
Es ist im Grunde, so wie du sagst, was hast du überhaupt gesagt? Illusion. Ja,
Stress. Thema Stressdekompensation der alten.
Ja.
Ich meine, wir reden ja mal vom alten Kreuzfahrtgast, aber auch für junge Leute. Aber grundsätzlich Stresslevel, ich sag mal, grundsätzlich liegt das in der eigenen Hand, glaube ich. So würde ich mir das denken.
Ja.
Aber ich glaube, dass viele auch dort dekompensieren, ne? Und auch mit so klassischen stressgetriggerten Erkrankungen da präsent werden.
Ja,
oder? Also sag ich mal, von dauerhaften Kopfschmerzen über Herzbeschwerden, über Luftnötigkeit, die vielleicht gar nicht so eine organische Ursache hat, aber auch vielleicht Erkrankungen, die sich dort demaskieren, ne? Das heißt, erst dann ans Tageslicht.
Voll. Man hört ja eigentlich generell, wenn Leute aus dem Urlaub kommen, oder Mitarbeiter von uns, oder, das, ne, das ist ja der erste Satz, wenn die kleine Moni da im Büro zurückkommt, sagt so, oh nein, ich hatte Urlaub und dann wurde ich ausgerechnet da krank. Und das ist auch klar, so,
ja,
du hast
ja
es auf dem...
Hab mich gar nicht erholen gar nicht können.
Und das ist hier eigentlich ähnlich. Also zum einen haben die Leute natürlich erstmal Erwartungen an diese Reise. Das ist unglaublich, wie hoch die Erwartungen sind. Und das damit verbunden ist auch ein unglaublicher Stress. Und zum anderen, ich meine, ganz ehrlich, ist bei uns auch schon mal gewesen, bei mir jedenfalls, wenn ich Urlaub habe, dann kommt der Körper in der Regel ein bisschen runter und dann nimmt er sich, was er will.
Kommt
dann,
der Rebound,
dann,
ne?
Dann wirst du gebumst, ja, dann wirst du richtig gebumst, ja. Und wirst du krank und deshalb, und was man den Gästen immer nur sagen kann, ist, die können diese Verbindung meistens nicht verstehen, weil das alles ja Tage später,
ja,
passiert. Also
es ist ja alles so schön und es ist ja, alles so schön. Und es ist ja Urlaub. Das wird ja pauschal wahrscheinlich als das Entspannungsmoment in deren Leben, deren Leute leben, so angesehen. Und dann ist das wahrscheinlich umso paradoxer für die, ne, dass die dann Krankheit erleben, obwohl eigentlich Freizeit geplant ist. Ne? Also
ja.
So diese Diskongruenz mit der Erwartungen gefühlt mit dem realistischen Dasein. Ne?
Ja, und dann ist so alles okay, ich habe doch hier gar keinen Stress, bla bla bla, aber wenn du da mal so ein bisschen eine Woche zurückdenkst, na, ja klar, da habe ich auf meine 18 Hunde aufgepasst und meine 33 Katzen haben mir in die Ecke gepisst und bla bla. Und dann auf einmal wunderst du dich halt, ne? Das ist natürlich mega zeitversetzt, alles, was da im Körper passiert. Da kommt jetzt nicht Hans-Georg Stress und haut dir mit der Faust ins Gesicht.
HG-Stress. Obwohl der ist ja eine ganz, das ist ja ganz, eigentlich ganz, ganz einfach erklärbar physiologisch, ne? Für die, die jetzt hier ein bisschen tiefergehend das erklärt haben wollen. Also um es mal ganz hart runterzubrechen, einfach, ne? Die Leute stehen unter diesem Dauercortisol, unter diesem Daueradrenalin, ne? Dann hat man diese typische immunsuppressive Wirkung dadurch, ne? Immunsystem unterdrückt, Krankheiten werden im Schach gehalten, Erreger, Infekte, sonstige entzündliche Erkrankungen und boom, fällt die Anspannung ab, da reichen ein, zwei Tage, ja, das kennen wir ja alle selber, ne? Nach Prüfungen oder grundsätzlich erster Tag Urlaub, ne? Oh, man lässt los. Ja, Cortisol wird runtergefahren, Adrenalin wird runtergefahren und sofort macht das Immunsystem so einen Rebound. Ne? Und dann kommt es zu so einem Open Window, ne? Nennt man das ja immer gerne. Ne? Das heißt, so eine Phase, wo man so ganz empfänglich, vulnerabel ist.
Also, echt, heißt das so?
Was lernen wollen. Ja, genau. Man nennt auch eigentlich die Inflammationssusceptibilität, um jetzt mal so einen richtig geilen Begriff noch rauszuflatschen. Ah. Ne? Man kann wahrscheinlich das Tongerät hier gar nicht. Inflammationssusceptibilität, also die Empfänglichkeit für Inflammation in jedwediger Art, ne? Also Entzündung steigt.
Boah. Krass. Hast du das mal in dein Diktiergerät gesprochen und kam genau das Wort raus?
Das kam genau das auch wieder raus. Ne? Es gibt ja so ein paar Zungenbrecher. Das kam, genau. Es wurde absorbiert. Das wurde das Internet weitergereicht und sofort hat es geklingelt und ich stand das SEK vor der Tür. So ein Verrückter hier wohnt mit irgendwelchen Anschlägen.
Das Diktiergerät hat einfach nur geschrieben, ich bin jetzt
krank. Einfach einen Totenkopf, ne? Direkt einen Cortisol-Drop gehabt.
Da. Wie heißt das Wort nochmal? Noch ein letztes Mal.
Inflammationssusceptibilität.
Okay, das ist...
Also, ich bin mir sicher, dass dieses Wort allein einen Pearl-Index hat von 0,05.
Ja, ich denke mal... Ja,
Pearl-Index, Sicherheit des Verhütungsmittels. Ne? Damit kann man verhüten mit dem Wort. Ja, ja. Wenn du das deiner Frau kurz vor dem Coitus ins Ohr flüsterst, dann Coitus. Ist aber sofort Trockenphase angesagt, glaube ich.
Von einem Fisch?
Dann ist der Boden trockener als im deutschen Sommer hier.
So ein Fisch-Coitus, den habe ich doch bei mir im Aquarium. Ich habe da so
Coitus zwei... Coitus melanogaster, die gemeine Fruchtpflege.
Ich habe da so zwei Coiti...
Coituskarpfen, ne?
Klasse.
Ja, was meinst du, warum die immer so erregiert mit dem Maul nach oben schwimmen?
Fisch, ne? Cool, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Folgennamen. Entweder wir nennen ihn Coitus, was schon mal eventuell, wenn einer mal so über die Timeline scrollt, einen zum Denken... bringt und sagt, ich höre die zwei Affen an.
Coitusfisch.
Oder wir machen ein anderes Wort, was ich immer noch nicht aussprechen kann.
Inflammationssusceptibilität.
Koeffizient.
Ne? Koeffizient, das auch. Es gibt ja so Wörter, die liebt man als Mediziner. Ne? Der Koeffizient der Risikofaktoren ergab ein vermindertes Odds-Ratio. Da wird einem fast schlecht. Da hilft kein Antiemetikum mehr, kein Mittel gegen Übelkeit. Nichtsdestotrotz, solche Wörter sind geil, weil man da immer die Möglichkeit hat, sich ganz kurz aus irgendeinem ganz banalen Alltagsgespräch, wo man so Umgangssprache nutzt, schnell wieder als Experte zu positionieren. So ganz schnell.
Ich schreibe mal auf.
Im Notfall Scheibe einschlagen und Fachbegriff herausholen und man ist sofort wieder gesellschaftlich.
Mega, auch wenn man eigentlich voll der Dummkopf
die ist. Akademisierung durch einfache Wortwahl.
Richtig.
Genau. Ich hab's aber ein richtiger Hohlkopf, ne? So ein richtiger Klotz. So ein richtiger Kloben.
So ein richtiger Moritz. Also Coituscoi, ich habe das mal notiert. Das ist besser. Da gab es noch ein anderes Wort, aber da kommen wir mal andermal drauf. Das hat was mit dem Herzen zu tun. Das vergesse ich auch jedes Mal, obwohl es mich als Sportler, das heißt Sportler, ich mache Sport, fertig, auch schon mal interessiert hat. Die Herzrefraktibilität, oder irgendwie so war das Wort. Ist auch egal. Wie dämlich ist das eigentlich?
Ja,
das ist
mein Bereich. Die Chronotropie und Lusitropie und so ein Schrott. Ne? Ja, aber das sind ja oder die Kontraktilität.
Das nicht. Ist auch egal, komm, wir driften ab.
Ah, du meinst Frank Starling-Mechanismus. Anderes Thema.
Ich meine die fixe Formel.
Wir gehen zurück aufs Schiff.
Die fixe Formel, kennst du die?
Die fixe Formel, das fixe Diffusionsgesetz.
So. Ja, sicher. Von Dr. Fick, tatsächlich. Ne?
Ist so.
Und
Fick. Doc, Professor Fick.
Professor Fick.
Fixe Membranpotenzial.
Mega Typ. Mega Typ.
Professor Bums.
Wir schweifen trotzdem ab. was war eigentlich deine letzte Frage?
Okay, pass auf. Zurück aufs Schiff. Stell dir vor, wir sind ein Beiboot und fahren sofort zurück zum Schiff. Wir waren stehen geblieben beim Hospital. Sag mir doch mal, ich habe mal wirklich jetzt eine Frage. Es würde mich jetzt mal interessieren. Was war denn so in den letzten 24 Stunden, auch wenn es vielleicht alles Bagatell war, trotzdem ist der schlimmste Notfall? Was kann man sich darunter vorstellen? Was erwartet einen da als Mediziner, so als Medizinpersonal auf dem Schiff?
Schlimmster Notfall übrigens, wieder mal so eine tote Leiche und so ein lustiger Witz.
Eine tote.
Chief Officer Pleonasmus wieder. Schlimmste Notfall. der schlimmste Notfall. Ja, gut, jetzt hast du mich natürlich erwischt, weil wir gestern intubiert haben.
Das ist eine Information für alle Laien.
Achso, ja.
Mal kurz, könnte auch sein, dass der eine oder andere Laie.
Genau, du letztendlich, es muss, immer, ein Ereignis geben am Körper, dass die, der Betroffene nicht mehr atmen kann. Meistens einhergehend mit einem kardialen Geschehen, das heißt, dass dein Herz nicht mehr so ganz schlägt, wie wir möchten, oder auch nicht mehr in dem Takt schlägt und dein Kreislauf nicht mehr möchte, inklusive Luftnot, und dann ist eine Intubation nötig, sprich der Schlauch, wie bei einer Operation, kommt in die Luftröhre, allerdings in dem Fall nicht vorher geplant und auch nicht vorher aufgeklärt. Das heißt, wir haben jetzt notfallmäßig gestern informiert. Ja. Genau, klarer Notfall. Bei ja schon wirklich sehr ausgeprägten Problemen, auch sehr vorerkrankt. Das trifft eigentlich alles, ja, die Sätze, die ich vorhin schon gesagt habe, auf die Gäste, ne, zwischen 70 und 130. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber du kannst dir vorstellen, wenn du gewisse Vorerkrankungen hast, dann ist das nachher einfach eine Kaskade, die da passiert. Wenn das eine passiert, dann passiert das andere im Körper. Wenn das wiederum passiert, dann das. Das kennst du selber. Dann klappt das Ganze.
Also ein bisschen wie so ein Flugzeugunglück, ne? Also um es mal hart runterzubrechen. Ne? So immer eine Kette von Problemen, die sich gegenseitig potenzieren, multiplizieren, genau. Aber selten subtrahieren. Das ist auch mal interessant. Ne? Also es ist halt nicht so, dass eine kaputte Lunge minus ein kaputtes Herz, sag ich mal, einen ganzen Thorax macht.
Ja,
ne?
Ja.
Das wäre ja auch witzig, ne? Wenn das so wäre, dass sich die Sachen gegeneinander aufrechnen. Also teilweise gibt es sowas natürlich, ne? Weiß nicht, wenn man jetzt ins Koma fällt, dann verbraucht das viel weniger Sauerstoff, ja. Und es ist gut für die Gesamtsituation, wo das Koma auch schlecht ist. Aber dennoch, ja, gut, Intubation, ja. Also schon ist schon eine kritische Sache, ne? Vor allem auf dem Schiff. Ne? Ich meine, gut, ihr habt jetzt da eine Vollausstattung, aber stelle ich mir schon spannend und akut vor. Ne? Ich meine, ich kenne das jetzt so aus dem Rettungsdienst und Intensivstation, da hat man ja als Rettungsdienst nicht Optimalbedingungen, aber es ist schon was anderes, weil es muss ja auch, also für euch ist die Intubation das ist nur der Anfang von der großen Behandlung, die ihr damit eröffnet, weil ihr müsst den Patienten ja weiter betreuen. Ne?
Ja, genau.
Der endgültigen Therapie.
Das ist ja so ein Dominoeffekt. Also ne, damit eingehend hast du eine Narkose, die du brauchst, damit eingehend musst du überlegen, wo bist du überhaupt, ist in dem Land, in dem wir sind, überhaupt möglich, diesen Patienten rauszubekommen. Ja, also dicker Dominoeffekt, und wir können dann nur unseren dicken, fetten Tubus zwischenknallen und den so ein bisschen vom Fallen abbringen, die weiteren Dominos, um das mal bildlich darzustellen. Aber das erste Ding, und ich breche das mal runter. Wir haben den Patienten wirklich, wirklich gut, oder die Patientin, ich weiß ja nicht, was es war, männlich, weiblich, gut ausschiffen können.
Man konnte gar nicht erkennen.
Genau, konnte ich. Bah!
Ey, ausschiffen, das hört sich auch an, als würde man über Bord pinkeln, ausschiffen. Ja, na gut, aber es heißt ausfliegen, ne? Also beziehungsweise wegtransportieren mit dem Schiff.
Genau.
Also wenn es ausschiffen heißt, wird es wohl nicht gleich sein mit ausfliegen.
Richtig.
Mit dem Schiff.
Also wir sind den Patienten quitt geworden. Die Ambulanz von der Landseite kam aufs Schiff mit einem wirklich fähigen Doktor, was auch nicht immer gegeben ist. Ja, die kamen sich aus,
Dr.
die waren
Haus.
Safe.
Es war wahrscheinlich in der Nähe.
Ja, Dr. Haus war auf jeden Fall. Dr. Necklace, denn auch er hatte, wie alle Mexikaner, es tut mir so leid, er hatte keinen Nacken, es tut mir einfach leid. Egal, das ist...
Aber sag mal, also das muss doch irgendeine evolutive Begründung dafür geben, dass sie keinen Nacken haben. Weiß ich, irgendwie Kakteen, die dann da hinten irgendwie nicht reinfallen in den Nacken oder irgendwie sowas. Oder dass die dann durch an irgendwelche Avocado-Bäume besser rankommen oder irgendwas, wodurch einen Vorteil haben, oder? Ist das einfach nur, weiß ich... Schutz vor Kugeln, die in den Hals einschlagen und irgendwelchen Drogen
stellen. Oder ja, man hat ständig Angst.
Ja, auch immer
ständig Angst, deshalb.
Ja, genau.
Ständig, und dann zucken die so zusammen, dann kommen die Schultern so nach oben. Im Grunde sind das richtig lange Hälse. Hälse, glaube ich, heißt das.
Hälse
Angels, ne, kennt man ja. Aber eigentlich...
Hälse, das Steuerprogramm. Nee, das hieß
Hälse. Hälse! Von Rock am Ring, kennst du? jedenfalls, das ist lustig, weil, also um das nochmal kurz aufzugreifen, ich habe wirklich, ich vertrete die Theorie, dass mexikanische Männer kleinere, wenn nicht sogar gar keine Hälse haben. Und ich beobachte das jedes Mal. Die sind klein, dicklich, irgendwie so, ja, okay, hi. Das sind sehr nette Menschen, darum geht's gar nicht, das muss ich jetzt sagen. Darum geht's gar nicht, aber irgendwas stört mich immer. Diese, wenn du die hinstellst.
Kurzhalsgeschwader.
Wenn du die hin legen würdest und die würden quasi in den Vierschrittposition gehen oder in so eine runde Position, dann würden die aussehen wie eine Hyäne. Es tut mir leid, die würden aussehen wie eine Hyäne. So, jetzt habe ich genug
abgehatet.
Das tut mir leid. Die Mexikaner sind ansonsten ein sehr, sehr nettes Volk. So.
Aber da willst du ja als, ich sag mal, schnell, um das Thema wieder rund zu machen, du willst ja so Mexikaner eigentlich nie intubieren, ne? Kurzer Hals, ne? Kurzer Kinn, Jugulum-Abstand, ne? Kurzer Kinn-Hals-Abstand ist ja immer assoziiert, also verbunden mit schwieriger Intubation, um dem Laien hier wieder was zu erzählen. Das heißt, ein schwieriges Einführen des Tubus, ja. Also ich hoffe, dass ich niemals im mexikanischen Rettungsdienst eingesetzt werde und irgend so eine Avocado-Plantage fahren muss und das heißt Luftnot.
Vielleicht findest du da
intubationspflichtiger Mexikaner.
Genau, vielleicht haben die alle nur eine Avocado, eine Spare-Avocado im Hals.
Zur Atemwegssicherung.
Ja. Weißt du, hier soll MacGyver mal hin, ne? Nicht irgendwie in irgendeine Scheiß-Länder, wo der irgendwie mit dem Kohli die Leute tracheotomiert. MacGyver, fucking MacGyver. Der soll mal nach Mexiko.
Richtig, ja.
MacGyver Mexiko. Dann kann er mal zeigen, was er drauf hat. Den kleinen San Juan irgendwie mit einem Bambus irgendwie intubiert. Also, mach mal.
Ja, die heißen ja auch immer gleich, ne? Die heißen ja immer San Juan.
San Juan.
Ne? Diese Mexikaner. Das Schlimme ist, Mexiko, ich habe immer so komische Assoziationen. Also einerseits Traumstrände, ist aber das eine, was mir in den Sinn kommt. Dann natürlich Tequila. Und dann meine nächste Vorstellung ist immer mal so ein Leichenberg. Also wo weiß ich, so 20 erschossene Mexikaner in irgendeiner in so einem Drogenkapitol niedergeschossen wurden. Das ist ja da auch wohl ein Riesenthema. Da gibt es ja auch ganz gefährliche Städte, ne? Also ganz gefährlich, ne? Also man muss auch ganz tierisch aufpassen. Deutschland ist ja super sicher im Moment, ne? das ist krass, aber so hat man so zu jedem Land seine Vorurteile, die einfach kleben. Ne?
Ja.
Aber es ist geil, dass du die ausräumen kannst. Also beziehungsweise, dass du dir Sachen auch bestätigen kannst. Ich meine, du siehst natürlich auch nur einen kleinen Bruchteil, aber es ist schon geil, so viel rumzukommen, oder?
Ja, beziehungsweise, dass ich
also
einfach
auf diese Art und Weise
nichts ausräume, sondern immer noch mehr streue und sage, jetzt sind die Mexikaner auch noch kurzhalsig.
Du bestätigst einfach die Vorurteile. Genau. Du bist nur dazu da, um Vorurteile zu festigen.
Ich habe mir... Na?
Du siehst auch nur das, was scheiße ist.
Ich will auch nur das sehen, was scheiße ist.
Ja,
also was hast du gesagt, Kriminalität und so? Ja, das, man muss auch sagen, das stimmt auch. Ne? Wir sind natürlich jetzt hier in Städten und in Gegenden, die Touristengegenden genannt werden und da ist die Sicherheit eine andere. Aber du kannst dir vorstellen, klar. Ich komme ja 20, 30, 40 Mal an denselben Hafen als Crewmitglied und dann fährst du, nimmst du dir schon mal einen Jeep und fährst schon mal so ein bisschen mehr in die ganzen Suburbs und so weiter und da lernst du dann auch die
Slums.
Ja, in die Slums. Da lernst du dann auch die Völker kennen und dann lernt man so ein bisschen, also ich will immer noch nicht sagen, dass ich dann da war, aber du bist schon ein bisschen näher am Land dran und lernst auch einheimischere Menschen kennen und dann ist es auch meistens, ja, die Klischees, das kommt immer drauf an, aber gerade in Mexiko treffen sich schon einige Klischees. Und das Lustige ist, die ganze Industrie, die stellt sich auch auf die Klischees ein. Ne? Es ist klar, wenn du irgendwie die Germans mit Margarita lockst oder mit Tequila und so oder mit irgendwelchen albernen Sombrero-Hüten,
dann kommen die auch.
Das sind alles so alte Klischees, ne? Aber die ganzen neuen Sachen, die kommen nicht. Ne? Das muss ja auch irgendwie mal sich erneuern. Ne? Also Länder entwickeln sich ja auch, Gott sei Dank. Und also ich habe ein folgendes Klischee, wenn wir gerade beim Thema sind, was ich neu eröffnen möchte zu Mexiko. Ich finde, erstmal das mit den Hälsen, klar, das bleibt dabei, das werde ich auch niemals ablegen. Bei den Mädels bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich von den Frauen hier halte, rein äußerlich. Aber ich finde es komisch, dass die Mexikaner wirklich, wirklich gutes Essen haben. Die haben wirklich, wirklich gutes Essen. Die haben wirklich Avocados, die haben Bohnen, daraus machen die Bohnenmus, die haben gutes proteinhaltiges Fleisch, bla bla bla. Und weißt du, was die mit dem ganzen Scheiß machen? Die bereiten das zu und dann kommen da erstmal 5 Kilo Käse drüber. Und daneben noch irgendwie so ein Tortilla oder irgendwas Weizenscheiß. Und deshalb...
Also die backen alles tot, ne?
Klischee Nummer 3000, die backen das tot und das macht natürlich fett. Und die Männer, denen siehst du das an, die haben halt weniger so einen deutschen Bierbauch, die haben dann eher so einen Schwabbelbauch. Ich habe ja auch so einen leichten Schwabbelbauch noch. Also die neigen dann eher zu so schwabbelbäuchligen, kurznackigen Syndrom.
Wahrscheinlich ist hinten einfach auch Fett im Nacken, ne? Also so dysmorphe Verteilung der Adipositas, ne? Nackenpositas oder so.
Nackenpositas.
Ne? Krass. Aber das ist echt schade mit dem Essen, ne? Also Nackpositas. Das ist echt schade. dass das mit dem Essen so ist, ne? Weil ich, das stimmt schon, ne? Also ich meine, die haben ja auch eine bunte Küche und eigentlich echt abwechslungsreich, nahrhaft, aber irgendwie, ja, ist die Frage, ob das wirklich deren Kultur ist oder ob das eher auch so ein Fastfood-Trend ist, den man da so übernommen hat. Ne? Ja. Das ist ja, kommt ja vieles so aus von so Fastfood-Ketten, ne? Dass eigentlich die originäre Ernährung gut ist, aber dann haut man das alles in eine Fritteuse und irgendwie ist dann halt nicht mehr so gut.
Ja, ne? Und dann, ich meine, muss ja auch sagen, ja, Fritteuse und so, schlecht schmeckt es ja nicht, wenn du irgendwie mal so einen Backfisch isst und so.
Geil,
ne? Das ist mega lecker. Fett ist Geschmacksträger und alles, und aber muss das sein? Weiß ich nicht. Das ernähren sich halt schon Nein. viel davon, und wenn das nicht ist...
Genauso wie der Nacken.
Genau, der Nacken, Nackenpositas.
Der muss halt auch nicht sein.
Ja. Übrigens, ich habe gestern...
Body-Nack-Index. Ist Joris in deinem Body-Nack-Index?
Dann greifen die dem so den Nacken.
38, schwere Nackiposita.
Grad 1000. Ich habe gestern, als wir ausgeschifft haben, habe ich nur darauf gewartet, dass der Ambulanzwagen diese klassische Hymne spielt, dieses...
Und dann so ein Mexikaner mit so einem Hut kommt, mit so einem grünen Hut und mit so einem grünen Tuch. Das ist auch die Flagge, ist ja so ein bisschen so italienisch angehaucht. Ja. Ne? Diese mexikanische Flagge mit irgendwas mit Grün auf jeden Fall drin. Ach, man hat so seine Vorurteile.
Schön. Ja, egal. Pass auf, ich muss auch mal eine Frage stellen. Wir kommen ja hier sonst nicht weiter, ansonsten verquatschen wir uns. Ich habe ja immer so ein Fable dafür, auch mal Sachen zu beobachten oder auch mal ein bisschen Deep Talk führen zu können.
Das Deep Talk, ne?
Deep Talk. Ich nenne das Lagerfeuer-Talk oder Lagerfeuer-Fragen.
Ah, schön, ja.
Deshalb, stell dir einfach mal vor, wir säßen jetzt hier in Mexiko an einem Lagerfeuer, umzingelt von 300 Mexikanern, die diesen Podcast hören und uns direkt im Anschluss an dieser Frage einfach mit Avocados bewerfen würden.
Unfassbar geil. Traum.
Ich würde dir, bevor du von der Avocado geknechtigt werden
steinigt, Avocado
ist alles richtig, was ich sage, I don't know, past perfect, würde ich dir noch eine Frage stellen, und die lautet, jetzt muss ich mal eben hier suchen, gibt es etwas, Moritz, gibt es etwas, Daniel Aminati, worauf du im Gespräch besonders achtest, weil du weißt, dass es beim Gegenüber positiv rüberkommt? Beispiele hierfür: ein fester Händedruck oder jemandem in die Augen gucken, während man redet.
Boah, geile Frage, und absolutely confirm, sofort, auf jeden Fall. Und meine Marotte, ob willkürlich oder unwillkürlich, ist ganz klar: touch it, baby. Ich bin ein Freund des Berührens, ja, des Spürens, des Gesprächs, soll heißen. Ich habe oft das Gefühl, dass ich eine Intuition dafür habe, wann es richtig ist, jemanden in einem Gespräch zu berühren. Hört sich erstmal ein bisschen sexuell, nach sexuellem Nahkontakt an, aber
ist es auch.
Ist es ganz banal. Ich packe sofort an die Titten. Sofort.
Ne? Okay, also, nächste Frage.
Ohne Diskussion, alles klar. Nächste. Tatsächlich, egal was für ein Gesprächspartner, es gibt immer diesen einen Moment, den ich, ich sag mal so unterbewusst herausfiltere, wo es Zeit ist, den Schulterklaps zu geben. Den kurzen Schulterklaps, der immer so was Bestätigendes, Energieübertragendes, Kongruenzzeigendes hat. Ne? Das heißt so, ich habe dich verstanden, ich bin auf deiner Ebene, ne? Ich weiß, was du meinst, und ne, hier hast du noch einen Schwung von meiner Energie, geh jetzt, hau jetzt ab, verdrück dich. Ja, aber dieses ganz kurze Kontaktsuche, das ist definitiv was, womit ich immer gerne arbeite. Das ist aber wirklich eine Gratwanderung. Das ist jetzt kein, ich lege meine Hand auf deinen Nacken, Nackipositas, und spüre, wie viel Fett da wirklich ist, sondern ganz kurzer Klaps nur, ne? Also auch eine Abhängigkeit des Gesprächs, was man gerade führt. Also wenn es jetzt ein rein sachlich-fachliches Gespräch mit meinem Chef ist beispielsweise, da würde ich das natürlich nicht machen. Ne? Aber wenn ich jetzt mit Kollegen, die vielleicht auch höher gestellt sind, hierarchisch, ergo, Krankenhaus-Hierarchie gibt es mittlerweile fast nicht mehr. Wenn es das wäre, dann würde ich trotzdem irgendwann den Moment, zum Beispiel, wenn ich gehe, ihm kurz noch einen Klaps geben. So diese Wert ist ein wertschätzender Klaps. So ein wertschätzendes...
Auf den Hintern.
Auf den Hintern, genau, richtig. Schön in die Rima Ani direkt, ne, mit der Handkante. So ein Karateschlag in die Rima. Ne, durch Trenne dann die Hose mit meinen Fingernägeln, die 8 cm lang sind. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das wäre Punkt 1, touch it. Und... ich liebe Loben. Ich bin so ein sehr lobender und wertschätzender Gesprächspartner. Das heißt, jemand kann mir was absolut Dramatisches erzählen, weiß nicht, ne? Der ist gerade über einen Parkplatz gefahren und hat eine Schildkröte überfahren, die 200 Jahre alt war, und das tut ihm auch furchtbar leid. Dann finde ich trotzdem irgendwas Positives an dieser Szene, ne? Weiß nicht, wie zum Beispiel, ja, der Panzer ist aber vielleicht noch verwertbar, ne? Oder die Schildkröte war irgendwie so schon sterbenskrank, ne? Also irgendwas Positives, was ich dann den Leuten mitgebe. Also so ein kurzes Lob, was auch ehrlich ist, also ein ernst gemeintes Lob, ne? Also kein erlogenes Lob, ne? Also nicht jetzt, weiß nicht, die Schildkröte war hässlich, sondern die war wirklich,
die war am Ende ihrer Kräfte.
Ja,
die hat mit dem Mexikaner laufen gehabt.
Hätte sie nicht gewollt, wäre sie woanders gewesen, sage ich mal, ne? Irgendwie so, also sie wäre schneller schuld, gewesen.
Genau, selber schuld,
ne?
Dumme Kröte. Was hat die in unserem Land verloren?
Die gehört hier gar nicht hin, die blöde Kröte. Mann,
das ist nicht mehr mein Deutschland.
Da kriegt die erstmal ein Krötchen über 10 Euro. Das muss sie dann bezahlen. Scheiße, Mann. Ja, also das Lob, finde ich ein ganz tolles Ding. Ich bin sowieso ein absoluter Lobesfreund, weil ich finde, in unserer, jetzt kommt die große Gesellschaftskritik, in unserer Gesellschaft wird per se meines Erachtens nach viel zu wenig Lob ausgesprochen. Und zwar banales Lob. Das heißt, Leute einfach mal kurz wertschätzend für irgendwas loben, was sie gerade gemacht haben, was sie gesagt haben. Vielleicht auch einfach dafür loben, dass sie gerade da sind und sich die Zeit nehmen. Weil Lob ist ein unheimlich effektives Kommunikationsmittel, ohne das jetzt aktiv benutzen zu wollen, was Leute sehr schnell zufrieden, positiv und einfach mal kurz glücklich stimmt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Kamil, also das, ich finde es echt klasse, dass du mir jetzt hier heute Abend zuhörst, dass du auch ehrliche Fragen stellst, die mir nahe gehen, die ich gerne beantworte, wo ich mich, wo mein Herz aufgeht, da muss ich sagen, das finde ich echt cool von dir. Ja, das ist das Schmund. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass du nicht lächelst gerade, oder?
Also ich habe dazu auch eine Meinung. Ich weiß, was du meinst, aber stell dir mal vor, du bist derjenige, der weiß, was er mit diesem Trigger mit der Schildkröte
gemacht hat.
Stell dir mal vor, du bist die Schildkröte.
Das ist grundsätzlich schlecht. Manchmal würde ich sagen, bin ich so langsam, dass ich sie sein könnte, ja.
Wenn du weißt, was du damit auslöst, dann kannst du, da sind wir wieder beim Thema Hygiene, da kannst du auch halt wieder hinterrücks dieses Stilmittel nutzen, auch wenn du es gar nicht so meinst. Und dann bist du schon auf einer ganz anderen Ebene, die dann eventuell dein Gegenüber gar nicht rafft. Also klar, Lob, müssen wir gar nicht drüber reden. Hast du recht, ist ja auch richtig. Ne? Das ist ja auch in Ordnung. Und es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Sag mal, hast du gerade gegähnt?
Du hast gerade gegähnt. Nee, ich habe laut geatmet.
Danke, danke. Das war die erste Folge.
Nee, ich habe so einen
Starken gehabt. Also gegähnt ist bei mir ja
komplett unterdrückt.
Nein, das hast du gut gemacht.
Ich bin eine Hygiene.
Schön hast du gegähnt. Das ist schön.
Eine Hygiene.
Sag mal, schön hast du gegähnt. Schön.
Also eine Hygiene.
Vielleicht kann man das Gähnen ja noch verwerten. Pass auf, also um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, diese Tatsache, dass du halt damit so viel auslöst, die könnte einen einfach schon mal zum Lügen bringen. Und das ist ja wie bei kleinen Kindern. Ich würde ja, sind wir mal ehrlich, wenn so ein kleines fünfjähriges Chantal-Kind zu dir kommt. Das zeigt dir ein Bild. Und das hat irgendwie gezeigt,
das Bild ist scheiße.
Du erkennst, genau, das wissen wir alle, das wäre Mist, der Chantal zu sagen, dass das keine Katze ist, sondern dass das aussieht wie ein Mexikaner oder so. Da nutzt man ja ganz bewusst das Stilmittel und lobt, weil ja der Weg dahin schon ein Erfolg ist. Das ist ja
genau, auch in Ordnung. Aber da würde ich auch den Weg loben. Also da würde ich dann einfach das Bild weglassen, inhaltlich. Ne, und würde sagen, beispielsweise, also dass du gemalt hast, ist wirklich echt cool. Also krass, aus dir wird mal was malerisch. Ich meine, das muss...
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Pass auf, das ist ja genau der Punkt. Du darfst das Bild eigentlich, das ist ein kleines Detail.
Das Bild muss rausbleiben.
Das Bild muss rausbleiben, sonst würde sie ja, wenn Chantal jetzt voll clever wäre, würde sie ja jetzt sagen, oh geil, ich habe damit quasi 100%, genau, 100% der Leistung, die ich abrufen
kann. Chantal Icasso.
Abgerufen.
Claude Chantal.
Van Chantal. Naja, egal.
Van Damme. Claude Chantal Van Damme.
Van Damme. Weine nicht.
Claude.
So, sie würde
Claude
auf jeden
ist
Fall
auch
sagen,
so ein Name. Claude.
Jean-Claude.
Okay.
Sie würde dann also das dann, Bild...
Nee, du hast voll recht. Das Lob darf kein Lügenlob sein, ne? Kein Lügenlob.
Irgendwann also mit 30 würde sie genau dasselbe Bild nochmal malen und dann würde sie sagen, ja, hör mal, du findest doch, seit ich 5 bin, findest du es doch geil. Also, was regst du
dich jetzt? Ja, aber dann ist aber eine andere Epoche.
Ja, da kommst du mit dem Argument, mit dem Epochen, mit der Epochenkeule kommst du da, mit der Epochenkeule.
Schön die Epochen, das Paläontologikum, diese ganzen Zeiten damals, da wo irgendwelche Steinschichten, ach, keine Ahnung. Ja, aber das wären so Mittel, die das setze ich gerne ein. Ich will jetzt auch nicht übertrieben loben, aber hier und da mal ein platziertes Lob ist immer ganz vernünftig, finde ich. Also, ja. Weiß ich, meine Oma sage ich zum Beispiel immer im Gespräch einfach, dass ihr Kaffee der beste ist, den ich kenne. Ne? Das ist natürlich so ein Spürchen Ironie mit drin und sie weiß ganz genau, dass das unten noch so alte Panzerkrümel auf dem Boden der Tasse sind und das Ganze mehr Schwarzpulver, denn Kaffee ist. Aber es schmeckt trotzdem gut. Das Setting, das Gesamtsetting ist halt einfach dann zu loben. Ne?
Also, und der Durchfall ist es wert. Mischung.
Der ist es wert, aber meistens kommt es gar nicht zum Durchfall, weil der Esophagus, die Speiseröhre, das so schnell wieder rauskatapultiert, das Zeug, dass du einfach schwarz siehst in deinem Rachen. Hämatin erbrechen, ne, würde man sagen.
Hämatin erbrechen.
Also Gastritis nach der Blutung.
Das Ladekabel hier, warte.
Hämatina Müller. Die bluterbrechende Sekretärin.
Warte, ich muss eben kurz mein Kabel an mein MacBook knallen. Für alle, die...
Weil es gerade leer, ne?
Die hier uns verstehen möchten. Also wir nehmen gerade über FaceTime auf und mein MacBook ist gleich leer, was eventuell auch den einen oder anderen glücklich machen würde, aber...
Zuhörer glücklich macht, das denke ich schon.
Da sind wir schon wieder beim Domino-Effekt.
Akkustand heißt Podcast außer Rand und Band.
Egal. Ich mache jetzt hier das Stromkabel dran, das heißt, ich unterbinde den Domino-Effekt wieder mal mit einem Tubus, nein, mit einem Stromkabel und zack,
ist... Wer diskutiert, wird intubiert, ne? Und wer randaliert, wird relaxiert.
Das reimt sich, sehr schön. Lob dazu. Hast du eine Frage, sonst kann ich noch eine zweite raushauen. Wir können es auch so machen, dass wir... wenn du keine hast, dass wir das immer folgenmäßig machen. Jetzt bin ich quasi dran am Lagerfeuer und das nächste Mal du, wie du willst.
Ja, ich habe aber doch, also grundsätzlich habe ich eine Frage. Und zwar, was geht dir, wenn du auf dem Schiff bist, am schnellsten? Das will ich jetzt wissen. Das geht jetzt tatsächlich, geht es jetzt wirklich nochmal ums Schiff.
Ja.
Was geht dir als allererstes tierisch auf den Sack? Ich meine, du weißt, du bist jemand, dem geht nicht viel auf den Sack. Ne? Nicht wirklich. Oder wenn es dir auf den Sack geht, dann gehst du einen grünen Tee trinken, ne? Und schlürfst das irgendwie hinten runter. Aber was geht dir auf dem Schiff ganz früh auf den Sack? Wo würdest du sagen, boah, Alter, das muss echt nicht sein. Also das stinkende Toilettenbeispiel, ne, oder Toiletten, die nicht getrennt sind von der Dusche und du wohnst mit jemand anders auf Stube. Oder, weiß nicht, das Essen schmeckt immer gleich. Oder, weiß nicht, das Onanieren, nein, das ist ein anderes Thema.
Der Coitus Koi ist nicht im Aquarium. Da muss ich mal überlegen. Also das hat ja alles.
Also was wird dir jetzt so ganz schnell ins Gefühl kommen? Also wenn du kannst ruhig mal an die ersten 5 Stunden denken auf Schiff. Da ist alles toll, aber es gibt die eine Sache, wo du sagst, weiß nicht, der Kapitän schon wieder mit seiner stolzen Nase.
Mit seiner stolzen Nase.
Dieser verschnurrte Kapitän.
Ich überlege gerade, es haben sich ja Dinge angestaut im Laufe der Jahre, die mir ja jetzt so richtig schön getriggert auf den Sack gehen. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Schiff zurückkomme,
dann weiß ich, die sind da.
Ja. Aber ich versuche gerade zu überlegen, was ging mir so als allererstes, nachdem ich so aus meiner Filterbubble und den ganzen ersten Eindrücken zurückgekommen bin, was ging mir so als allererstes auf die Nerven? Und also zum einen ist es so, nichts geht mir so auf die Nerven, dass ich jetzt nur noch an Land bleiben möchte. Das ist der Punkt. Also das heißt, ich kann ich kann alles irgendwie kompensieren oder schönreden oder Lob aussprechen dafür und sagen, wow,
klasse.
Der Gast, der wiegt 200 Kilo, aber 200 Kilo sind halt besser als 201 Kilo.
Hast du ganz toll gemacht. Ja.
Genau.
Sind halt auch geil. Das sind halt mehr als 100, ne? Das ist das Doppelte und das ist schon mal geil. Doppelt ist immer gut.
Das ist super. Aber ich glaube, also das, was wirklich kräftezehrend ist, ist schon, dass du mitbekommst, wie viel Energie bei diesem, muss man wirklich sagen, logistisch gesehen, extrem gut funktionierenden Schiff, wie viel Energie von den Gästen rein investiert wird, um Schlechtes zu suchen.
Ja.
Das heißt, wir im Hospital, wir haben ja unseren eigenen Job, ist alles okay, aber es gibt ja an Bord, gibt es ja auch bestimmte Positionen, die nur für Stressmanagement oder für Feedback oder für, wie heißt das, nicht Stress, sondern Kritik da sind.
Ja, genau. Kummerkästchen.
Und wenn du dich dann irgendwie, Kummerkästchen, genau, und dieses Kästchen ist ja schon ein eigenes Deck, kann man sagen.
Kummerkästchen, der Name alle für sich ist schon so negativ behaftet irgendwie, ne?
wenn ich mir die Stories dort anhöre abends, ja, irgendwie bei einem Glas Schorle, dann wirklich, also Kopfschütteln, Level 3000, das ist heftig, ich finde es halt
was für Dinge,
wirklich,
ne?
Das ist ja so, pass auf, wenn ich hier auf dem Schiff bin und nach Hause komme, dann habe ich jedes Mal irgendwie so eine Lesson Learned dabei und ich weiß jedes Mal, wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht oder wie gut es uns generell in Europa geht. Ne? Jetzt ohne wirklich auf irgendwelche speziellen Länder hinauszugehen, aber wir haben es schon in ganz vielen Bereichen deutlich besser als andere auf der Welt. Und wenn du dann
das ist nicht mehr
den
mein
Gast
Land.
Beobachtest, das ist nicht mehr mein Land, wenn du dann den Gast beobachtest, der wirklich 2 Wochen hier auf diesem Schiff ist und einfach ja viel Energie investiert und sich einen Kugelschreiber nimmt und 20 ja. Seiten ja. DIN A4 Beschwerden schreibt, ekelhaft. Dann verstehe ich diese Welt nicht mehr. Nee. Und wenn ich oben am Buffet bin und vor mir schreit ein Gast, dass es kein Rührei mehr
wo
gibt.
Wo ist der Dreckshummer?
Ne? Dann verstehe ich halt die Welt nicht mehr. Also ich würde so schreien, wenn vor mir meine Tochter vergewaltigt wird oder die ich nicht habe, aber ne, sowas. Also ich würde so schreien, wenn was wirklich Relevantes passieren würde. Und ja. Ich denke mir in diesem Moment auch, wie würdest du jetzt
was
noch schreien, wenn wirklich was Relevantes passiert? Genau, das geht nicht mehr.
Was ist die Steigerungsrate? Gibt es da noch eine Steigerungsrate? Aber ey, da bin ich total bei dir. Also so Leute, die sich über Marginalitäten aufregen mit einem Energiefluss, ja, den, weiß nicht, 500 Autobatterien gerade mal erzeugen können, wenn sie voll geladen sind. Also so unfassbar krasse Gelüste, sich da zu ergötzen. Also für mich zeugt das immer von so einer tiefsten persönlichen Unzufriedenheit im Sinne von völlig substimuliert. Ne? Das sind so substimulierte Leute, die durch nichts mehr zu stimulieren sind, also die selber es auch nicht schaffen, Glücksmomente im Alltag zu schaffen. Für die ist dann Glück, dass sie kurz die Aufmerksamkeit kriegen, wenn sie geschrien haben. Boah, der hat aber eine Schorle geschrien. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Das Buffet ist wirklich nicht mehr das, was es mal war. Vor 5 Minuten waren hier noch mehr Nudeln. Wo sind die Nudeln?
Und das Problem daran ist, damit lösen die auch was aus und die Mitarbeiter auch zum Teil ja aus den Philippinen oder aus Indonesien, die nehmen das auch auf. Ja? Und die zum einen schäme ich mich manchmal für mein Volk, ist so.
Ja klar. Ja, du schämst dich ja für dein Volk. Du betest immer, dass das kein Deutscher ist, dass er nicht auf Deutsch gejault
wird. Richtig. Ne? Und zum anderen finde ich es auch nicht immer in Ordnung, wenn das auch noch nicht gelobt wird, sondern wenn das quasi auch dazu führt, dass der Gast recht bekommt. Ne? Also wenn dann auch noch jemand kommt und
der
dieses Rührei da rein.
Ne? Das gilt dann da eben nicht.
Ja. Aber das ist schon okay.
Da könnte ich mich jetzt auch tierisch drüber aufregen. Mit aller Energie, die ich habe, über so Leute.
Du kannst ja dem Hermann da dein scheiß Rührei wieder reinsetzen und sagen, so, bitteschön. Aber ich fände es halt nicht okay, wenn man auch noch hingeht und sagt ja, hello, excuse me, Mr. Herman, sorry for that. So, das ist nicht okay. Ne? Ja. Man kann, ganz im Gegenteil, nee. Ich fände es sogar besser, wenn er sagen würde, Alter, genau, bitteschön, du siehst doch, wir haben das und das zu tun, hier ist dein fucking Rührei, nächstes Mal bitte nicht so schreien, hier sind noch Kinder an Bord.
Take your omelette in your face.
Ne, deshalb, also das sind so die Welten, das würde ich gerne abschalten, so dieses, das hat ja alles was mit Beobachtung zu tun. Also so wie ich ihn beobachte, so beobachtet er ja quasi gar nichts mehr, sondern er sieht nur noch dieses Ei als Zentrum des Hasses.
Das Ei, der sieht nur das zu schlabbrige Ei, was ihn nicht mehr hermanentisiert.
Eihass, genau, klassischer Eihass, Eiran, Eihass.
Eihass, nicht zu wechseln mit Eiran.
Eihass, du.
Mach doch mal ein bisschen Eiran. Ja, ist doch schon was. Was soll das?
Also deshalb, sehr wahrscheinlich ist da auch nicht mehr als dieser Fokus auf den Ei, auf das Ei. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwie... dass das zu regulieren wäre und dass dieser Mensch nach Hause kommt und sagt, hey, wow, vielleicht war das falsch so.
Vielleicht war das Omelett doch ganz geil.
Stimmt.
Scheiße, Mann.
Aber ganz im Gegenteil,
ja, Wahnsinn,
da gilt immer die Faustregel, du kannst einem Dummen, was heißt Dummen, die sind nicht dumm, die Gäste, aber du kannst einem situativ Dummen nicht erklären, dass er dumm ist. Das ist schwierig.
Ja, das versteht er einfach nicht, ja.
Ja.
Das würde dir das Energie- und Aggressionspotenzial nur noch weiter nach oben schrauben bei demjenigen. Genau. Ah, ich bin erzürnt, dass sie sich darüber aufregen, dass ich mich aufrege. Ah, was ist denn das für ein Service hier? Ich springe von Bord, aber das machen sie dann ja doch nicht. Na,
das
dann springen sie halt nicht.
Ja.
Das ist halt blöd, ne?
Naja. Aber um die Frage zu beantworten, also das wäre so der erste Punkt, der sich sehr entwickelt hat und den ich auch schnell gemerkt habe und bei dem ich auch schon mal eingegriffen habe. Klar, auf mich wird ein bisschen blöderweise, aber auf Menschen mit Uniform oder mit Streifen und so wird hier mehr gehört als, ne, auf die kleinen, ja, Philippiner. So, das soll auch alles, ja, nicht so sein, das wissen wir selber, das ist alles nicht cool. Ne? Wenn der kleine Philly ausrastet, dann soll man ihn auch hören. Aber
du Philly, weißt selber, wenn er noch Phil heißt, dann hat er richtig verschissen.
Oh, I'm Phil Philly, hello, I'm innocent.
Phil from the Philippines.
Hi. Ja. I'm not guilty.
Hi, Michael.
Hi.
I'm innocent. The thing that I really care about.
Damona. Oh, der kommt sicherlich auch da an mit dem Rührei. Oh, der, geil, der macht das genauso. Der kommt da mit dem Rührei und sagt, ah, here's your Rührei.
Geil. All I want to say that I really care about, I...
ja, das dazu. Hör mal, wir haben jetzt schon fast eine Stunde gequatscht.
Ja, mega krass.
Fast eine Stunde, und ich würde sagen, wenn du jetzt nichts Außerordentliches noch hast, dann würde ich, bevor wir jetzt noch Scheiße labern und die 4000 Zuhörer sagen, was soll das genau, würde ich auch das aller erste Gespräch einfach mal beenden und auf die weiteren Gespräche verweisen. Bist du d'accord damit, wenn wir Coitus Coi als Folgenname nehmen?
Coitus Coi ist extrem gut und jeder weiß wahrscheinlich sofort, perfekt, um welchen Fisch es geht. Fisch. Und die Fisch sagen,
um
sagen,
den
auch,
Coitus.
Sagen auch Gehirn und Kirmes und Chemie. Und es geht überhaupt nicht.
Weg. Krebs. Sie sagen auch Krebs. Wobei ich glaube, Krebs ist auch, ich weiß ja nicht, woher das Wort
Französisch,
kommt,
ne?
An der Krebs.
Französisch.
Du kannst meinen Krebs
meinst
essen.
Du Krebs, meinst du die Krebserkrankung?
Ja, natürlich. Du kannst meinen Krebs essen. Mm, lecker, Tumor. Nee, aber das sagen ja doch sehr viele, ne? Krebs.
Krebs. Ich sag einfach Pfannkuchen, Digga. Pfannkuchen, mein Freund. Pancakes.
Das heißt, wenn ein Patient zu dir kommt, Krebs, der so einen dicken Tumor hat, sagst du ja, sie haben Pfannkuchen.
Der hat Pfannkuchen. You got pancakes.
Oh,
you got
pancakes. Das ist ja alles okay.
Okay, no, I didn't order it. I ordered the Bolognese.
I ordered the eye.
No, you got pancake, my friend.
Ja, aber ich komme da auch nicht drauf klar, wenn jemand Krebs sagt. Also es ist für mich ganz klar Krebs. Ich glaube, das ist auch so im
Krebs.
Großteil Deutschlands, aber viele sagen schon Krebs oder Chemie, auch als ob es nicht okay so.
Mein Onkel, ihr Vater ist an Krebs gestorben. Da weißt du,
wie viele waren das denn?
Nein, das ist falsch.
Ja, 2 Kilo Teig.
Ganz viele. Ja, genau. Wie viele Krebse waren das denn? 2 Kilo zwei. Ja. Mhm. Nee, also du hast vollkommen recht. Ich bin d'accord. Ich bin da, gehe da voll mit dir auf einer Linie. Ich würde sagen, es war echt lustig und ein geiler Einstieg. Oh, schade, dass das so viele Kilometer trennen. Ich hätte das gerne mit dir hier ausdiskutiert am Tisch und Kaffee dabei getrunken. Ne? Und dann machen wir am nächsten Mal auch wieder.
Genau.
Von daher, Coitus Coi, that's the name of the game. And we played hard.
Cool, da endet Epic. Dass du Spanisch kannst, das war mir nicht so klar. Aber jetzt mega, darf ich ja quasi das letzte
Arabisch,
Wort ergreifen.
Ne?
Arabisch.
Oh,
stimmt,
oh.
Daher kommt mein Name übrigens. Also Albrecht.
Arab Albrecht.
Allah. Okay, hey, lass mal so machen. Letztes Wort, was kann ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, damit auch jeder weiß, worauf wir uns hier einlassen. Schaffst du es, obgleich dieser Distanz, dass wir wöchentlich quatschen, oder sollen wir es auf 2 wöchentlich?
Nee, wir schaffen das wöchentlich, das kann ich mir einräumen. Das schaffe ich. Also eine Woche dauert bei mir halt 14 Tage, ne? Das ist halt der Trick an der ganzen Geschichte.
Bei mir ist es genau andersrum. Eine mexikanische Woche sind
3 Tage, ne?
3 Tage, weil die sind
oder
alle so schnell.
Nacken. Oder 5 Nackenkoteletts.
Oh, Nacken.
Du kannst auch nie wieder Nackensteaks essen, oder? Jetzt mal ernsthaft.
Ja, das ist eh eine andere Story. Seit diesem Jahr ist mit Nackensteak not more.
Ja, du bist ja Vegan. Veganist,
ja,
ne?
Ja, Veganist. Ne,
Hobby-Veganist.
Können wir in der nächsten Folge mal bequatschen. Vielleicht eröffnet uns das ein lustiges Thema.
Alles
ist auf
klar.
Jeden Fall hier schade in Mexiko, weil die haben ja schon wirklich gutes Fleisch und so. Aber
ja,
das hat alles seinen Sinn und alles seinen richtigen Sinn. Gibt's auch einen falschen Sinn eigentlich? Nee, ne?
Falschsinn.
Falsch.
Ja, ich sag mal, der nicht richtige Sinn, der Falschsinn ist der sind die Sinnesorgane, die Sinneseindrücke unter medikamentösem Einfluss wahrnehmen. Das ist Falschsinn.
Okay.
Ja, du siehst falsche Farben. Ach, letztes Thema. Synästhesie. Sagt dir Synästhesie was? Danach haben wir wirklich auf. Schon mal gehört?
Bist du ein Synästhesist?
Genau, richtig. Ja, Synästhesiologe. Synästhesie, so wenn das Hirn nicht in der Lage ist, die Sinnesorgane, wie sie eigentlich konfiguriert sind, zu nutzen, sondern es zu Verschmelzungen oder zu Überlappungen kommt, der Sinneseindrücke. Also sprich Sünde, die Verbindung mit etwas.
Das ja, heißt,
du hörst Farben, ne? Ja. Du hörst Farben, du siehst Töne, also super spannendes Thema. Da gibt es nicht viele Menschen, die das haben auf der Welt, aber das ist auch nochmal was, da werden wir uns in Zukunft auf jeden Fall mal darüber unterhalten, wie das wohl sein mag.
Über Synästhesie? Warte mal, also nochmal ganz kurz. Ja. Also klar, Synästhesie ist ja,
ja du siehst blau. Ne? Ne?
Ja.
Synästhesie, also Ästhesie sind ja so mehr oder weniger ist ja das Sammelsurium aller Sinneseindrücke, die man
ja, so genau.
hat. Also die Ästhesie, die Wahrnehmung.
Ja.
Genau, richtig. Das Ausschalten aller Wahrnehmung und die ja. Synästhesie ist die Kombination, die Verschmelzung, das Überlappen von verschiedenen Sinneseindrücken. Das heißt, ich sehe jetzt, weiß nicht, blau und höre aber einen Ton. Ne? Oder jemand spricht mit mir und ich sehe Farben gleichzeitig. Richtig krank, richtig sick. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Da gibt es so ein paar interessante Dokus zu. Es ist echt anstrengend zu folgen, weil die versuchen natürlich dann von den Sendern immer da so, die versuchen das dann so bildlich darzustellen, ne? Was natürlich völliger Humbug ist.
Ja.
Aber weiß nicht, dann spricht dann einer mit dem und dann leuchten so Farben auf dem Bildschirm auf. Aber das ist echt interessant, wenn du mit so Leuten mal laberst. Also das ist richtig krass. Ey. Das Gehirn ist da schon sehr offen für alles. Ne?
Ja, da sind doch sehr wahrscheinlich zum Großteil... Ja gut, machen wir beim nächsten Mal. Meine Synästhese dazu lautet, das sind sehr viele Autisten. Da wird sehr viel mit Autisten geredet, kann das sein?
Out, denn die haben sich geoutet als Isten.
Autisten. Wann hattest du denn deinen Autisten-Kamm?
Ja. Wann hast du dich denn geout? Ist das immer noch so?
Apropos out, wir sind jetzt out. Also Moritz,
wir sind out.
Moritz Zellmann, Kamil Albrecht, wir sind out. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi.
Awesome and average. Coitus coi. Bye bye.